NDR Kultur. Das Gespräch.
In diesem Jahr finden in Deutschland, inklusive der Abgeordnetenhauswahl in Berlin, 5 Landtagswahlen statt. Beginnend im März in Baden-Württemberg, im September sind dann noch die Bürgerinnen und Bürger in Mecklenburg-Vorpommern zur Wahl aufgerufen. Nach derzeitigen Prognosen werden rechte bis rechtsextreme Parteien einen starken Zulauf erleben. Was Soziologen vor ein Rätsel stellt, erklärt die Mehrheit der Deutschen doch in Umfragen, dass sie privat sehr zufrieden sind. Warum dann also die Wahl von Ultrarechten, die sich als Tabubrecher und mutige Gegner eines angeblich erstarrten Systems inszenieren? Provokation, Verachtung, kalkulierte Grenzüberschreitung, Zerstörung wird hier zur politischen Strategie. Wie diese Dynamik funktioniert und warum sie einen Nerv trifft, warum sie so wirksam ist und was sie über unsere politische Gegenwart verrät, das untersuchen die Soziologen Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey in ihrem neuen Buch Zerstörungslust – Elemente des demokratischen Faschismus. Meine Kollegin Verena Gonsch hat mit Caroline Amlinger darüber gesprochen und sie zunächst gefragt, wie sie sich das Paradox erklärt, dass die Mehrheit der Deutschen sehr zufrieden ist, sehr viele die Verhältnisse aber dennoch grundsätzlich geändert sehen wollen.
Das ist etwas, was uns in unserer empirischen Forschung auch immer wieder begegnet ist, nämlich die Auffassung, dass man selbst im eigenen Leben eigentlich alles richtig gemacht hat, aber genau das übersetzt sich nicht mehr zwangsläufig in einen ja durchaus auch legitim zu erwartenden Erfolg. Das heißt beispielsweise Investition in die eigene Bildung, die ja aus der subjektiven Sicht richtige Berufswahl, die führt nicht mehr zwangsläufig dazu, dass es im eigenen Leben aufwärts geht. Und genau aus dieser, wenn man so möchte, Desynchronisation dieser beiden Wahrnehmungen des individuellen Lebens und des gesellschaftlichen Verlaufes können sich eben auch sehr viele explosive politische Reibungen ergeben.
Ja, also Sie sagen ja auch, aus Enttäuschung und Frust wird dann auch ja so eine fast destruktive politische Energie. Und das gibt ja auch Ihrem Buch den Titel Zerstörungslust, also zwischen Frust über etwas, was vielleicht in meinem Leben nicht so eingetreten ist, wie ich mir das vorgestellt habe, und dem Bedürfnis, etwas zu zerstören, da liegt ja noch eine ganz andere Energie.
Ja, genau. Also es ist auch kein zwangsläufiges Verhältnis. Also das muss man an dieser Stelle nochmal betonen. Aber wir haben uns ja als Soziologinnen eben dem Phänomen der Zerstörungslust begegnet. Und diese Zerstörungslust verstehen wir darum jetzt nicht unbedingt als eine individuelle Pathologie, sondern als ein modernes Phänomen unserer Gesellschaften, die dann eben auch konkret gerichtet ist, zum einen eben gegen Institutionen der liberalen Demokratie oder auch deren Normen wie Minderheitenschutz oder aber auch das Selbstbestimmungsrecht von Individuen. Oder aber eine Zerstörungslust, die gegen neu hinzugekommene Personengruppen gerichtet ist, wie beispielsweise Migrantinnen oder aber auch Frauen oder aber auch Personen mit nicht-binären Geschlechtsidentitäten, die sozusagen im Zuge auch ja, egalitärer Gleichstellung nun eben aufgerückt sind, auch in die Mitte der Gesellschaft. Und genau daraus haben sich eben in unserer empirischen Forschung ja sehr viele destruktive Gefühle gespeist. Und dem wollten wir dann erst einmal nachgehen und haben eben versucht zu verstehen, warum sich gerade auf dem Boden unserer modernen Demokratien diese Zerstörungslust ausbilden kann, die ja gerade darauf gerichtet ist, die Errungenschaften der liberalen Demokratie sehr lustvoll auch abzuschaffen oder beiseite zu wischen. Und wir greifen da eben, um das verstehen zu können, auf frühe Ansätze zurück, die in den 1930er, 1940er Jahren entstanden sind in Frankfurt am Institut für Sozialforschung. Dort hat sich nämlich ein Kreis um Theodor W. Adorno auch schon eben genau mit dieser Frage beschäftigt, natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen, nämlich sozusagen, wie kann es sein, dass Menschen Demokratien abschaffen wollen? Wie kann es sein, dass Menschen auch faschistische Fantasien entwickeln? Und auch dort wird eben der Weg eingeschlagen zu sagen, na ja, es ist sozusagen eine Widersprüchlichkeit der gesellschaftlichen Entwicklung selbst, die auf der einen Seite Fortschritte auch bis heute natürlich nach wie vor generiert, auf der anderen Seite aber Rückschritte neu in Gang gesetzt werden oder aber auch neu produziert werden. Auf die Gegenwartübertragung beispielsweise sieht man eben gerade im Bereich der normativen Gleichstellung enorme Fortschritte. Gleichzeitig hat sich aber an der Ungleichheit, insbesondere an der Vermögensungleichheit, wenig getan. Im Gegenteil, die ist sogar eher gewachsen. Und diese Widersprüchlichkeit wird eben auch im individuellen Leben wahrgenommen. Und dann werden eben auch falsche Zusammenhänge gestiftet. Da erscheint der Fortschritt der einen zu einem Rückschritt für andere zu führen. Und das war für uns eben ein wichtiger Moment, eben um nochmal diesen destruktiven Energien ein bisschen auch auf den Grund zu kommen, wo das eigentlich herkommt.
Ja, Sie haben ja, also es gibt ja einerseits die Politiker der Rechtspopulisten. Wir sehen Trump zum Beispiel. Das ist ja ein Muster, was viele auch schon analysiert haben. Provokation, Verachtung, kalkulierte Grenzüberschreitung. Donald Trump macht das ja jeden Tag. Das ist ja die politische Strategie. Und die andere ist ja, dass Menschen so etwas attraktiv finden. Und da haben Sie ja viele auch interviewt. Und was ist denn die Antwort? Also durchschauen Sie nicht, wie destruktiv das ist? Finden Sie das einfach spannend, weil es was anderes ist, oder trifft es einen Nerv?
Ja, wir haben uns tatsächlich vor allen Dingen eben für die Person interessiert, die eben plötzlich Trump applaudieren in seiner gesamten lustvollen Darstellung auch von symbolischer Gewalt, in seiner Frivolität und auch in seinem lustvollen frivolen Unterlaufen eben von jegliche Übereinkünfte in Wahrheitsansprüche beispielsweise. Warum sozusagen erhält so jemand heute wieder Zuspruch? Und wir würden eben sagen, dass genau weil er eben in drastischer und übertriebener Form das ausspricht, was viele fühlen, ist er eben ja eine sehr attraktive Figur, um Gefühle beispielsweise der unterdrückten oder auch vereitelten Größe zu kompensieren. Das zeigt sich beispielsweise in dem symbolischen Auslachen und Verlachen der politischen Gegner, in den Bestrafungen auch eben von Personen mit Migrationshintergrund, in dem brutalen Vorgehen der Einwanderungsbehörde gegen sie. Genau dieses sozusagen, dieses affektive Moment ist etwas, das Trump für viele in den USA so attraktiv gemacht hat, weil sie eben darüber kurz formuliert eben die eigenen Statusverlustängste eben in ein Gefühl der Größe kompensieren zu können. Also Make America Great Again heißt eben auch, verhelfe auch mir wieder zu meiner alten, zu meiner angestammten Größe. Na, also um eben genau wieder verlorenen Status und auch verlorene Privilegien damit aufzuarbeiten.
Ja, Ali Russell Hochschild beschreibt ja genau das in ihrem Buch Geraubter Stolz, dass das eher ein psychologisches Moment ist. Ne? Trump nimmt sozusagen, obwohl er ja als Milliardär jetzt gar nicht so der Prototyp dieser Menschen ist, sondern eigentlich eher zu der Elite gehört, nimmt sozusagen ihre Gefühle auf und transformiert die so in ein Gefühl von, denen zeigen was und dann geht's uns allen wieder gut. Ne? Also kommt man dem eigentlich mit politischen Gründen, Argumenten nahe oder muss man wirklich diesem Menschen auch emotional und psychologisch begegnen nach dem Motto, wir verstehen, dass ihr gekränkt seid, wir verstehen, dass das Leben nicht so gelaufen ist, wie ihr euch das vorgestellt habt, aber das ist jetzt hier auch keine Lösung.
Ja, also dem würde ich definitiv zustimmen, dass Ali Hochschild da eben einen sehr wichtigen Punkt gemacht hat, nämlich eben bei den gefühlten Wahrheiten anzusetzen, die sich zunächst einmal für jede Form der rationalen Argumentation eben auch versperren. Und insofern können eben auch politische Aufklärungsarbeiten nicht komplett eben diese gefühlten Benachteiligungen dann angreifen. Im Gegenteil, es besteht sogar die Gefahr, dass sich viele nochmals eben von den in Anführungsstrichen liberalen Eliten belehrt fühlen, weil ihnen ja in dem Moment auch gesagt wird, hört mal, ihr fühlt falsch. Und darum müssen eben gerade eben auch politische Programme nicht nur eben eine pädagogische Aufklärungsarbeit leisten, sondern darüber hinaus nochmal tiefergehend eben an den Gefühlen ansetzen, um eben diese aber auch, so irrational sie sind und so in Anführungsstrichen falsch sie sind, weil sie nicht der Wirklichkeit entsprechen, aber um diese Gefühle auch in ihrer eigenen Rationalität zu verstehen und eben auch zu fragen, naja, was sozusagen hat denn diese Gefühle auch in unserer Gesellschaft verursacht? Ne? Es sind ja nicht einfach nur individuelle Entgleisungen. Das sind auch nicht ausschließlich gefestigte faschistische Individuen, die derzeit eben rechte Parteien wählen, sondern es sind Personen, die aus der bürgerlichen Mitte gekommen sind und aber eben rechte Mentalitäten entwickelt haben, obwohl diese noch nicht gefestigt sind. Aber genau das ist eine durchaus besorgniserregende Entwicklung, dass es nicht einfach nur Personen sind, die von den politischen Rändern kommen.
Sie haben es ja schon gesagt, also viele stößt ja die quasi moralische Anmutung der Eliten, der demokratischen Eliten ab. Ne? So nach dem Motto, wir sagen euch, wo es lang geht, ihr seid auf dem falschen Weg. Während viele, die jetzt zum Beispiel in Deutschland AfD wählen, ja sagen, ja, es läuft ja auch wahnsinnig viel falsch in dieser Demokratie. Nichts kommt zustande. Der Arzt ist nicht da im ländlichen Gebiet. Der ÖPNV fährt nicht. Meine Wohnung ist so teuer. Die Bahn steckt ständig fest. Was macht die denn eigentlich?
Ja, die AfD setzt sehr gut genau bei dieser Empfindung an, dass nicht nur punktuell, sondern eben die Gesellschaft insgesamt sich im Niedergang begriffen fühlt. Das sind eben genau das, was Sie aufgezählt haben. Das sind auch Beobachtungen, die in unseren Interviews immer wieder geschildert wurden. Und da wurden eben in dieser Form auch der Alltagspolitik, also dass der Putz von den Wänden bröckelt, das wurde verallgemeinert zu einer Weltwahrnehmung, dass eben unsere Gesellschaft eben zugrunde geht. Und die AfD mobilisiert hier sehr gut zu sagen, und darum braucht es eben eine Zerschlagung dessen, was ist, und wir brauchen eben einen Neuanfang. Und sie bleibt eben nicht dabei stehen, die Katastrophe heraufzubeschwören, sondern sie setzt eben an, sogar dem Mythos, dass sozusagen die Nation wieder zu einer neuen Größe kommen kann. Und das ist, glaube ich, etwas, womit man gerade viele Personen mobilisieren kann, die ein grundlegendes Misstrauen, einen Generalverdacht in die politischen Institutionen entwickelt haben, die ja aber auch durchaus mit dazu beigetragen haben, nicht, dass die Rechte jetzt so stark ist, aber die auch an dem Misstrauen eben beigetragen haben, weil sie selbst auch in ihrer Politik immer sehr widersprüchlich argumentiert hat. Sie hat eine Politik der Sachzwänge implementiert, gerade im Kontext auch der Sparpolitik, in dem beispielsweise gesagt wird, es ist eben kein Geld da in den Kommunen für die Sanierung von Schulen, für die Sanierung eben von öffentlichen Parks. Und auf der anderen Seite hatten die Regierungsparteien in der Vergangenheit aber immer wieder Gelder freisetzen können, beispielsweise im Kontext der Finanzkrise für die Bankenrettung oder aber jetzt vor kurzem für die Militarisierung. Und genau diese Widersprüchlichkeit zu sagen, naja, auf der einen Seite ist kein Geld da, aber wenn wir eine politische Entscheidung treffen, dann können wir doch sehr viel Gelder mobilisieren. Aus dieser Widersprüchlichkeit hat sich eben ein Misstrauen entwickelt, wovon eben die Rechte profitiert hat.
Ja, das schöne Wort der Alternativlosigkeit, was wir ja alles noch kennen, ne? Und jetzt würde man sagen, es war auch eine Frage der Prioritäten. Die Frage ist, wie man dieses Vertrauen wieder zurückgewinnt. Das ist ja eher eine langfristige Angelegenheit, ne?
Genau, also das muss man so sagen. Das kann nicht von heute auf morgen geschehen. Ich glaube aber, dass man da durchaus auch zweigleisig fahren kann. Also angesichts der bevorstehenden Landtagswahlen, gerade in den ostdeutschen Bundesländern, wo die AfD teilweise bei 38 oder auch bei 40% steht, da muss man jetzt nochmal ganz klar kurzfristig die demokratische Mehrheit mobilisieren, um eben dann nochmal diesen Rechtsruck dem etwas entgegenzusetzen. Und daran kann man oder muss man eben auch eine etwas langfristige Perspektive knüpfen, um eben auch jene zurückzugewinnen, wieder in die Mitte der Demokratie, die momentan eben auf einem rechten Beschleunigungsstreifen gelandet sind. Und das kann eben nur geschehen, wenn man ja die Formulierung der Visionen einer besseren, einer anderen Zukunft eben nicht mehr der Rechten überlässt, sondern wenn man genau an diese politische Einbildungskraft auch ansetzt und durchaus auch radikal nochmal eine andere Idee von Gesellschaft formuliert, die ganz klar sagt, hey, wir können alle mitnehmen und Teilhabe ist für alle möglich und eben nicht mit einer Politik des Weiter-sos oder mit einer Politik der Bewahrung dessen, was ist, dann auf die Rechte reagiert.
Sie haben ja ein recht abschreckenden Begriff gewählt für das, was da im Moment passiert, demokratischer Faschismus. Sie sagen, dieser Faschismus, der im Moment da ist oder entsteht, wird sogar auch noch gewählt und ist demokratisch legitimiert.
Ja, also der Begriff, der reflektiert ein Stück weit eben auch unser Versuch, die widersprüchliche Gegenwart zu verstehen. Und darum kam es eben auch zu dieser sehr, sehr widersprüchlichen Kombination, die natürlich auch vielen zunächst ja als widersinnig erscheint. Aber wir sind eben nochmal zurückgegangen und haben uns eben Faschismustheorien zu den historischen Formen des Faschismus angeschaut und haben schnell gemerkt, die lassen sich nun wirklich nicht eins zu eins auf die Gegenwart zu übertragen. Und wir wollten eben verstehen, was eben auch die besondere Kraft und emotionale Mobilisierung der radikal rechten Parteien und Bewegungen der Gegenwart ist. Und da ist uns zunächst eben aufgefallen, dass sich viele, nicht nur Akteure der Rechten, sondern auch viele in unseren Interviews, wirklich zutiefst als Demokratinnen verstanden haben, die eben die Demokratie erneuern wollten. Und das ist natürlich ein Stück weit auch immer eine rhetorische Strategie, um eben ja auch die eigentlichen Ziele zu verschleiern, aber eben nicht nur, ne, sondern es ist tatsächlich auch nochmals ein anderes Demokratieverständnis, das jetzt nicht das explizite Ziel hat, der Machtergreifung, um eine diktatorische Gewaltherrschaft zu errichten, sondern das zunächst einmal eben ja die Demokratie von ihrem liberalen Mantel entkleiden will, um sie eben für das Volk zu erneuern. Das heißt, es ist eine ausschließende, es ist eine exklusive Demokratie, die eben nur für wenige, nur für sozusagen die Etablierten, die Angestammten gelten soll und die eben genau auch darauf beruht, dass man eben alles, was anders ist, dass man eben die Minderheiten oder mit einer Formulierung des rechtskonservativen Staatsrechtlers Karl Schmitt gesprochen, alles das, was heterogen ist, dass das ausgeschieden wird, dass das vernichtet werden soll. Also hier sieht man eben auch durchaus ja eine Demokratievorstellung, die sich mit autoritären Mitteln kombinieren ist und die sehr konträr läuft zu unserer Auffassung der liberalen Demokratie.
Ja, zumal man ja erstmal alles zerstört, was seit dem Zweiten Weltkrieg mühsam aufgebaut wurde, nicht? Und man eigentlich gar nicht so genau weiß, was kommt an die Stelle. Eine Frage noch, was glauben Sie, welchen Anteil die Pandemie und diese Erfahrung an der jetzigen Entwicklung hat? Es gab ja auch zum Beispiel nach der spanischen Grippe in den 20er Jahren auch so eine Phase der gesellschaftlichen Nervosität mit Frustration und Verzweiflung. Sind wir noch in diesem Hängebecken oder ist es tatsächlich eine ganz neue Entwicklung, wo wir sagen, jetzt müssen wir wirklich höllisch aufpassen?
Also es finde ich sehr wichtig, dass Sie nochmal auf die Corona-Pandemie zu sprechen kommen und auch die langfristigen Folgen. Nämlich das ist etwas, was wir auch in unserer empirischen Forschung beobachtet haben. Wir haben neben Interviews eben auch Daten aus einer Umfrage mit knapp 2600 Personen ausgewertet. Und da hat sich eben auch ein klarer Zusammenhang gezeigt zwischen der Ablehnung der Corona-Maßnahmen während der Pandemie und eben der Zustimmung zu destruktiven Einstellungen wie Aussagen, dass unsere Gesellschaft in Schutt und Asche gelegt werden soll. Also hier sieht man schon in diesen Daten, dass die Corona-Pandemie ein Ausgangspunkt für einige war der politischen Radikalisierung nach rechts. Ich habe ja eben auch schon von dem Generalverdacht gesprochen, der eben sich auf alle Institutionen der Demokratie erstreckt, der sich auch auf die Öffentlichkeit und den öffentlichen Diskurs erstreckt. Und genau das ist etwas, was eben auch den Ausgangspunkt hatte in der Corona-Pandemie, dass sich ein solcher Generalverdacht etablieren konnte, der bis heute nicht eingeholt wurde. Und dabei muss ich aber jetzt noch mal ergänzend hinzufügen, war ja auch schon die Pandemie ein vorläufiger Endpunkt in vielen Krisen, die zuvor schon eben den gesellschaftlichen Zusammenhalt auch erschüttert haben. Das begann eben mit der Finanzkrise, das ist aber auch der Klimawandel, der ja auch immer noch dunkel in unserem Bewusstsein fortwirkt. Das ist der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und so weiter. Das heißt, man beobachtet hier eben eine Kumulation ganz unterschiedlicher Krisen, die eben auch in Summe dazu geführt haben, dass eben ja der Horizont der Zukunft zu schwinden droht.
Die Soziologin Caroline Amlinger war das, die zusammen mit ihrem Kollegen Oliver Nachtwey das Buch Zerstörungslust – Elemente des demokratischen Faschismus verfasst hat. Es ist im Surkamp Verlag erschienen, umfasst 464 Seiten und kostet 30 Euro.
NDR Kultur.